Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Es gibt doch eigentlich keine schönere Jahreszeit zum Daten als den Frühling.
Deshalb wollen wir euch Hinge vorstellen. The dating app designed to be deleted.
Hinge ist gemacht für Menschen, die es ernst meinen. Und zwar unabhängig von deiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.
Du legst ein ausführliches Profil an mit deinen gewählten Pronomen, kannst dafür sogar Sprachnachrichten und Videos aufnehmen. All das hilft dem Algorithmus, dir die Menschen anzuzeigen, mit denen du besonders kompatibel bist.
Und wenn du unsicher bist, wie du ein gutes Gespräch anfangen kannst, machen dir die Prompts den Einstieg viel leichter.
Prompts sind kurze Fragen, mit denen du dein Profil tunen kannst, mit denen du dich so zeigen kannst, wie du wirklich bist. Und die es deinem Gegenüber ermöglichen, gleich ein authentisches Gespräch anzufangen.
Hinge hat Prompts speziell für die LGBTQIA+-Community entwickelt. Zum Beispiel, welche queeren Orte deine Favorites sind oder wie Gender Euphoria für dich aussieht.
Also, wenn du noch auf der Suche nach authentischen Verbindungen bist, lad Hinge runter und probier die Prompts aus.
Guten Morgen, Mia.
Hi, Mika.
Na, wie geht's?
Gut. Ja.
Ja?
Ja, ich kann mich nicht beschweren.
Das ist gut.
Ja.
Ich? Mich auch nicht.
doch, man kann sich immer
beschweren. Man kann sich immer über irgendwas beschweren. Ich beschwere mich sehr gerne über Männer.
Oh Gott, ja. Ich hab mich früher mehr über Männer beschwert, als ich noch schlechte Entscheidungen getroffen habe.
Ich habe mich früher mehr über spezielle Männer beschwert, jetzt beschwere ich mich mehr über Männer im Allgemeinen.
Die Männer an sich. Ein Freund von mir hat mir neulich erzählt, dass seine Freundin einfach mal so matter of factly zu ihm gesagt hat, eigentlich ihr Problem ist, dass sie Männer nicht mag.
Ja, ich kenne das Problem.
Und er meinte so, ja, aber was, also irgendwie, also meinte er nicht, ja, aber, sondern er hat gesagt, ja, aber du, wie ist es jetzt mit mir? Und sie so, naja, du hast eben wie viele meiner Freunde vorher eine sehr stark ausgeprägte feminine Seite, deswegen komme ich damit klar. Aber sie meinte, wenn sie sozusagen sexuell auf Frauen stehen würde, dann wäre sie glücklicher, weil sie dann mit Frauen sozusagen leben könnte und
ist
nicht mit
bei
Männern.
Mir genauso. Also ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung. Aber so, wenn ich jetzt zurückschaue auf mein bisheriges Leben, also manchmal denke ich so, oh Mann, dieses Hetero-Sein ist halt, ja.
Aber glaubst du, dass es mit Frauen einfacher wäre?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, manchmal Frauen sind die besseren Menschen.
Das habe ich auch in letzter Zeit häufig gehört, allerdings immer von Männern.
Ja, klar, dass Männer sowas Dummes sagen.
Ich weiß nicht, also ich bin schon nach wie vor echt ein Männerfan. Ich finde Männer toll. Ich finde nur, dass eben das System, also die Idee von Männlichkeit, die so verkauft wird, diese klassische Idee von Männlichkeit, dass das eben sehr problematisch ist. Aber wenn Männer so sind, wie sie von Natur aus sind, auch manchmal, also so weich und anschmiegsam und gute Väter und katzenstreichelnde, relaxte Typen mit Bärten und so. oder so. Also,
oder auch ohne Bart.
Oder auch ohne Bärte.
Aber Katzenstreicheln.
Also Männer, die Katzen streicheln, machen mich irgendwie immer fertig. Ich weiß nicht warum.
Also positiv
weich.
Fertig. Achso,
ja. Das macht mich weich. Also ich mag Männer schon sehr. Die Simplizität. Also echt im besten Sinne, wirklich. Ja,
ich mag Männer auch.
Das ist sehr zögerlich.
Ja, gut, man kann das natürlich wieder, wenn man ehrlich ist, kann man das ja auch alles nicht so verallgemeinern und so weiter und so fort. Aber ich habe halt, voll das Problem mit, also so gewissen Männlichkeitskonstruktionen und mit einem System, das Frauen strukturell benachteiligt und vielen, vielen, vielen Männern, die das nicht sehen oder verstehen oder die, also die sozusagen, die auch den Frauen in ihrem Leben nicht zuhören. Mhm. Also wir haben das ja, also sehr offensichtlich war das ja irgendwie erst bei Aufschrei und dann später MeToo, dass irgendwie, ja, wenn du davon überrascht bist, dass viele Frauen Opfer von sexualisierter Gewalt geworden sind, dann hast du den Frauen in deinem Leben halt nicht zugehört oder du hast das Umfeld für sie nicht sicher genug gemacht, um dir davon zu erzählen.
Ja.
Wir lassen einfach, ich bin halt der Meinung, wir lassen Männern sehr, sehr viel durchgehen.
Voll.
Und diesem Boys will be Boys und naja, die sind halt ein bisschen simpel manchmal oder so. Und wenn ich mir dann dagegen die Frauen angucke, die so in meinem Leben sind, wie viel Verantwortung die für sich selbst übernehmen, für ihre eigenen Emotionen auch übernehmen, wie schwer die auch an sich arbeiten, um irgendwie weiterzukommen.
Ja.
Und mir dann manchmal so mittelmäßige Typen angucke,
ja,
denke ich so, ach Mann, ey.
Naja, ich meine, die mussten halt nie, ne? Die mussten halt nicht, die haben keinen Druck gehabt, sich damit zu beschäftigen. Ich habe auch das Gefühl, die Frauen sind auch in diesem ganzen Denken über Gleichstellung und so weiter so viel weiter, einfach weil sie dazu gezwungen waren, irgendwann in ihren 20ern mal ihre Hausaufgaben zu machen. Und Männer haben das halt nie gemacht. Ich habe neulich, hat mir ein Typ irgendwie auf die, keine Ahnung, auf den Arsch gehauen oder irgend sowas. Also ein Fremder auf der Straße, also irgend so eine Sache. Und ich habe das dann eine kurze Zeit später, also am gleichen Tag, einem Kumpel von mir erzählt und der meinte, ja, was hast du denn gemacht?
Ah,
ja, genau. Und da denkst du dir so, ey, das ist schon seit geraumer Zeit 21. Jahrhundert, komm mal an.
Mhm.
Aber ich habe mittlerweile, ich diskutiere nicht mehr. Ich diskutiere nicht mehr, ich rede nicht mehr. Also ich habe früher noch mit den Leuten, also mit den Männern dann das irgendwie versucht zu erklären oder auszudiskutieren oder denen zu sagen, was das bedeutet, was sie da sagen und woher das kommt, warum sie das sagen und so weiter, aber ich mache das nicht mehr.
Naja gut, in dem Fall ist es ja auch so, wenn du denen quasi jetzt erklärst, wenn du denen das erklärst, dann ist das ja auch eine Art davon, irgendwie denen dann wiederum die Arbeit abzunehmen.
Genau, ganz so. Genau. Das ist das Problem. Dass du, also ich denke mir mittlerweile, aber das habe ich früher gemacht. Ich habe immer gedacht, so ja, man muss die Männer ja irgendwie mitnehmen, man muss sie ja einbeziehen in diese Problematisierung. Aber ich denke so jetzt, nö, mach ich nicht mehr. Kein Bock mehr. Also wenn ein Typ seine Hausaufgaben macht, rede ich gerne mit dem. Mhm. Aber vorher informier dich selber.
Ja.
Echt? Puh, kein Bock mehr.
Ja, ich bin auch, also bei vielen und vielen Sachen, ich bin einfach so ein bisschen müde geworden. Aber was halt, also was ich halt merke, ist, dass für mich selber mein Anspruch an mich selbst und auch an die Männerwelt im Allgemeinen vielleicht irgendwie, sobald ich in einer Beziehung war, wurde das alles, ist meine Ideologie mehr oder weniger hops gegangen. Also natürlich war sie nicht komplett weg, aber wenn ich mir überlege, dass ich halt ich hatte durchaus Ansprüche an mich als eine, oder habe ich auch immer noch, als eine Person, die sagt, was sie denkt, sich ausdrücken kann, ehrlich ist, die Rückgrat hat, die nicht sofort einknickt und nicht irgendwie ihr Fähnchen immer nach dem Wind richtet oder was auch immer. So, also das sind alles irgendwie so Dinge, die schon irgendwie zu meinem Selbstbild gehören. Mhm. Und dann denke ich, wenn ich jetzt an so einige vergangene Beziehungen denke, denke ich mir so, meine Fresse, wo war diese Person?
Mhm.
Und trotzdem, obwohl ich sozusagen halt diese feministische Perspektive sehr stark habe und mich damit beschäftige und so, und dann plötzlich ist man in einem Beziehungsgefüge mit einem Mann und man hat das Gefühl, scheiße, ich räume schon wieder den Tisch ab oder hä, ich bin schon wieder diejenige, die irgendwie dafür Sorge trägt, dass ein Problem angesprochen und gelöst wird. Und also irgendwie so, das ist ganz komisch. Wie geht dir das? Du hast ja einen Blog, der heißt Dates ohne Drinks. Das heißt, es ist sozusagen Dating ja durchaus ein wichtiger Aspekt irgendwie.
Ja, klar. Ist. Also ich meine das ganze Beziehungsthema und Romanzenthema und Liebesthema, das beschäftigt uns ja alle irgendwie. Also es gibt irgendwie kaum jemanden, der sich da nicht dran abarbeitet, ne? Also ich kenne ganz wenige Leute, die Alternativthemen haben. Manche arbeiten ja, aber ja, gut. Manche legen alle ihre Energie in die Arbeit. Aber bei mir war das auch immer so, dass ich so Beziehungen haben mich immer irgendwie emotional am meisten gefordert von all den Themenbereichen in meinem Leben. Und Dates, ja, Dates ohne Drinks. Als ich den Blog benannt habe, war ich ja noch Single und hatte Dates und dann irgendwann ohne Drinks. Und der Titel ist halt einfach catchy, ne?
Ja, das stimmt.
Ist einfach gut. Ich dachte jetzt irgendwie, oder du hast vorhin auch gesagt, so eigentlich müsste man jetzt umbenennen, so, weil jetzt gibt's ja keine Dates mehr. Aber der Titel ist halt immer noch catchy, ja. Ist immer auch gut. Ja, das war einfach, also nüchtern werden ist ja irgendwie an vielen Fronten eine Herausforderung, aber beim Daten und romantischen Beziehungen ist es einfach besonders krass, finde ich. Also nüchterne Dates haben ist ja sogar für die normalen Trinker eigentlich die Ausnahme.
Mhm.
Also wenn man sich mal so umhört, du findest ja kaum jemanden, egal wie viel der jetzt im Alltag so Alkohol zu sich nimmt, der bei einem ersten Date nüchtern ist. Das ist eigentlich die Ausnahme. So die meisten Leute, die sich kennenlernen, lernen sich ja in so einer Rotwein- oder Weißwein- oder Gin-Tonic-Wolke kennen, um die erste Nervosität und so zu umschiffen, macht man das halt. Und wenn man dann wenn man sich dann ein bisschen kennt, dann ist man vielleicht mal klar, aber die meisten ersten, zweiten, dritten Dates sind ja finden ja irgendwie halbwegs angetrunken statt. So.
Wobei man sich ja eigentlich auch problemlos auf einen Kaffee treffen könnte, oder?
Ja, könnte man. Aber ich meine,
das war nicht so richtig.
Nee, ich hab das nicht so groß gemacht. Und ich habe dann auch irgendwann, als ich nüchtern wurde, die Männer, die ich da dann getroffen habe, immer, ich habe ja immer sofort erzählt, so wie es bei mir aussieht, warum ich aufgehört habe und so. Da war ich ja immer ziemlich ziemlich offen und habe die dann auch immer gefragt, wie das ist bei ihren Dates. Und die meisten haben mir erzählt, und klar.
So, ich dachte, du hast sie gefragt, bist du eigentlich alkoholabhängig?
Nee, aber also wenn das Thema darauf kam, dann habe ich, oder ich manchmal musste ich ja auch nicht fragen, weil der Typ sich ja schon längst irgendwie den zweiten Drink bestellt hatte.
Mhm.
Aber ja, also die meisten erleichtern den Einstieg mit Alkohol.
Mhm.
So, das ist die Norm. Und wenn man das weglässt, also, oder was heißt man, also als ich das weggelassen habe, wurde mir klar, was das für ein Riesending ist. Was das für ein riesiges Ding ist, nüchtern zu sein und klar im Kopf zu sein und da das erste Mal zu küssen allein, irgendwie wie krass, was es so an Vertrauen erfordert und oder Selbstsicherheit oder auch Bereitschaft irgendwie sich halt, ich weiß nicht, also sich halt komisch zu fühlen. Es ist ja auch awkward und seltsam manchmal und so und sich dem irgendwie so auszusetzen. Das war schwieriger, als ich dachte, so.
Ja, ich muss sagen, ich kann sozusagen zum Dating-Prozess, zum nüchternen Dating-Prozess halt nicht so super viel sagen, weil ich halt irgendwie einen Partner habe, den ich kennengelernt habe, als ich noch getrunken habe. Mhm. Er selber trinkt aber gar nicht. Der kommt so aus dem, also genau, der kommt so aus der Straight-Edge-Ecke. Und das heißt, ich habe den, ich bin immer noch sehr froh, dass mich das nicht abgeschreckt hat, dass er nicht trinkt.
Das wollte ich gerade sagen, für mich wäre das völlig unmöglich gewesen.
Das war witzig. Also, wir haben uns übers Online-Dating kennengelernt.
Welche App?
Okay, Cupid.
Okay.
Ja. Ich habe aber auch getindert eine Zeit lang und habe ein paar Douchebags gedatet.
Ein paar.
Naja, gut, was man halt so macht.
Ich habe alle Duschbacks in Berlin gedatet.
Alle in Berlin. Wow,
all die Duschbacks da draußen, ich habe euch.
Ich habe einen Duschback gedatet, der irgendwie rummachen wollte und ich war so, oh Gott, habe ich jetzt so Bock drauf oder nicht? Und dann dachte ich so, ja, okay, ich mache mir jetzt ein bisschen rum. Und dann irgendwie wollte er mich die ganze Zeit mit nach Hause nehmen. Und ich war so, boah, nee, ich hatte einfach wirklich nicht so Bock drauf. Und ich dachte so, also irgendwie war es einfacher, mit ihm rumzumachen, als zu gehen. Und hab dann irgendwie, oh, und er hat dann immer so gesagt so, oh, Mika, du spielst aber Spiele oder du, so nach dem Motto, weißt du so, der hat mein Nein immer so als ein Spiel. Fand er das?
Ja, das ist ja auch so. Wenn Frauen Nein sagen, dann meinen sie vielleicht.
Ey, wirklich. Und da habe ich auch, ich habe mir danach, also wir hatten da auch was getrunken, so. Ich bin dann irgendwann gegangen, so. Ich hatte ja auch einfach keinen Bock mehr. Wir haben uns auch seitdem nie wieder irgendwie, danach nicht nochmal geschrieben oder so. Mhm. Aber ich bin wirklich nach Hause gegangen und dachte mir, sag mal, was war denn da los? Mhm. Also, dass ich sozusagen da überhaupt, das war jetzt nicht super schlimm, das war jetzt auch nicht traumatisierend oder so, ne? Aber, einfach so ein Typ, der das, also, ja, der halt irgendwie glaubt, wenn ich seine Hand nehme und sie wegtue oder irgendwie Nein sage, dass der da denkt, das, weiß ich nicht, ich will, ja, dass ich denke, ich will erobert werden. Was
ja,
ist
ja,
das
die
für
werden
ein Vollpfosten?
Die werden so erzogen. Das ist ja das,
ja,
was,
Entschuldigung, das war ein erwachsener Mann.
Ja, ich will es ja auch nicht entschuldigen, aber, also, aber das erklärt das. Die werden ja so gebrieft, also ihr ganzes Leben lang. Du musst halt, sonst bist du halt eine Lusche, wenn du das nicht machst. So, sonst bist du halt ein, ja, das ist so. Ich, oh Gott. Ich habe einen Typen gedatet, der kam direkt aus dem Sisyphos auf
was
MDMA.
Ist das?
Das ist ein Club.
Achso.
Ist so wie das Kater, wie der Kater, so ein Draußenclub oder Bar 25 oder sowas.
Da kenne ich alles nicht. Ich habe immer alleine getrunken.
Noch sicherer. Ja, der kam mit Glitzer im Bart, direkt aus dem Sisyphos auf das Date. Der hat so krass nach Patchouli gerochen und dann. Und dann hatte ich Karten für so ein krasses, geiles Theaterstück, so eine Videoperformance irgendwie. Und da drin, also es war ein ziemlich psychedelischer Trip so in diesem Theater mit so einer Lichtshow und so. Und das hat ihn ganz schön fertig gemacht, glaube ich, weil er noch so eine Rest-MDMA-Rausch hat. Danach hat er mir vorgeschlagen, also der hatte eine offene Beziehung, der meinte aber, seine Freundin ist gerade nicht da. Und ich könnte jetzt mit ihm zu Hause einen Mittagsschlaf machen.
Mhm. Voll das schöne Angebot. Hast du angenommen? Naja, kann ja sein.
Ich habe was erfunden. Ich habe was erfunden. Ich muss meine Katze füttern.
Aber witzig, dass man dann auch was erfindet und ich sage, weißt du was, das ist eine richtige Scheißidee.
Voll,
ich habe da
auch
überhaupt
nicht. Ich kann mich da nicht mit Ruhm, ehrlich gesagt, mit diesem ganzen ehrlich sein und so und zu sagen so, nee, du bist nicht mein Typ oder so, das fand ich bis zum Ende echt richtig schwer. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Ich habe es bis heute nicht geschafft, es meinem Freund zu sagen.
Das ist überhaupt nicht mein Typ.
Ich scherze, er ist voll mein Typ. Nee. Aber also das, ich wollte noch kurz das einmal erzählen, wie das war, dass er nicht getrunken hat. Also,
ah ja, genau.
Ja, und zwar habe ich mit ihm so gechattet und ich habe noch Gespräche, so Chatgespräche mit einem anderen Freund von mir, dem ich halt nebenbei geschrieben habe, während ich gechattet habe. Und da steht dann, da sag ich so, boah, scheiße, der trinkt nicht. Scheiße, was machen wir denn? Ja. Was soll man denn machen? Geht man Minigolf spielen oder
oh,
was?
Oh ja.
Ja,
was also jetzt ja.
Jetzt voll. Ja, voll toll. Und dann habe ich habe den gefragt, ich hatte einen dabei, also meinen Freund gefragt, so ja, also okay, ich rauche und trinke halt so, machst du auch irgendwas, was ungesund ist?
Wie voll süße Frage.
Und dann hat er gesagt, klar, sonntags ist Pizzatag.
Oh.
Und dann habe ich gedacht, das ist das Lameste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe.
Das ist mega süß.
Meine Fresse, ist das lame. Und dann, das habe ich halt quasi meinem Kumpel irgendwie so weitergeleitet. Und er meinte so, ja, sorry, ist halt wirklich super lame. Und dann war halt so die Frage, okay, was macht man denn? Und dann wurde halt aus, war halt irgendwann der Spitzname von meinem Freund war halt Pizzatag in meinem Freundeskreis. Das wurde dann mit der Zeit abgekürzt, immer weiter zu P-Day und jetzt inzwischen Pide. genau. Also ja, ich habe mich relativ intensiv darüber ausgelassen, dass er nicht trinkt und nicht raucht und so.
Vorher, bevor du ihn getroffen
bevor
hast.
Bevor ich ihn getroffen habe und habe mit ihm, hatte ihm Pide auch also er meinte, also ich habe ihn gefragt, hey, wollen wir uns auf ein Bier treffen? Weil in seinem Profil stand, dass er nicht trinkt und ich dachte, das ist auf jeden Fall ein Scherz.
Das kann nur ein Witz sein.
Das kann halt wirklich nur ein Witz sein.
Das meint doch keiner ernst.
Und er meinte, hat dann auch gesagt so, ja klar, also wenn es dich nicht stört, dass ich eine Cola trinke statt einem Bier. Und ich meinte so, ja nö, wenn es dich nicht stört, dass ich mir einen reinstelle. und meinte, nö, stört ihn nicht. Und ich muss auch sagen, also er ist ein sehr, also er ist da sehr cool irgendwie in der Richtung. Also ich habe mich nie jetzt gejudged gefühlt. Aber natürlich ist es auch so, dass wir, also wir haben da auch drüber gesprochen, dass es durchaus sein kann, dass, also zum einen vielleicht mich seine Nüchternheit auch angezogen hat schon,
ja.
Dass ich das attraktiv fand. Und ich fand es auch schön zu merken, dass, also so beim zweiten Date haben wir halt irgendwie rumgemacht. Da, ich fand es irgendwie ganz cool, nach Hause zu gehen. Also ich habe irgendwie 2, 3 Bier oder so getrunken. Aber ich fand es irgendwie schön, nach Hause zu gehen und zu wissen, der wollte das wirklich.
Mhm.
So. Und man kam gar nicht erst in diesen, in so ein Modus, in dem man einfach immer weiter trinkt, bis man sich dann irgendwann traut.
Mm,
so, ja. Also ich meine, ja, ich habe 3 Bier getrunken, aber es war halt, also ich war halt jetzt nicht betrunken.
Mm.
Wenn er auch getrunken hätte, hätte ich mich sicherlich mit ihm betrunken und dann irgendwie ihn mit nach Hause genommen oder so.
Ja.
Und ich fand es super schön eigentlich, dass ich mir sicher war, dass der das wollte.
Mm.
Und dass das, ja, genau. Dann ging das eigentlich relativ fix. Ich war auch an einem sehr guten Punkt erstmal so in meinem Leben. Also ja, ich war nicht zufrieden mit meinem Alkoholkonsum, aber es ging mir aber ganz gut.
Mhm.
Also das ist ja sozusagen, also richtig eskaliert ist es bei mir erst so das letzte Jahr, bevor ich aufgehört habe.
Mhm.
Genau, und weil es mit, also ja, aus Gründen. Und das heißt, als wir uns kennenlernten, war ich eigentlich so ganz, ganz zufrieden mit mir und der Welt und habe zum ersten Mal auch das Gefühl gehabt, und das habe ich ihm auch damals gesagt, dass er keine Funktion für mich hat.
Mhm.
Also ich brauche ihn nicht. Ich brauche ihn nicht, um über etwas hinwegzukommen. Ich brauche ihn nicht, um mich abzulenken, weil ich nicht allein sein kann oder irgendwas. So, es gibt keinen. Ich benutze ihn nicht für irgendwas, sondern ich verbringe mit ihm Zeit, weil ich ihn mag und weil ich gerne mit ihm Zeit verbringe.
Mhm.
So. Und das war das erste Mal, dass ich auch an einem Punkt in meinem Leben war, an dem ich das einfach so sagen konnte, an dem das auch gestimmt hat.
Mhm. So. Ja.
Genau. Das ist Pide.
Ja, aber krass. Also ich hätte, glaube ich, als ich noch getrunken habe, nicht toleriert, eine Beziehung mit jemandem anzufangen, der nicht trinkt. Obwohl ich tatsächlich auch von den Beziehungen mit Männern, die trinken, die Schnauze dermaßen voll hatte zu dem Zeitpunkt schon. Ja, das ging irgendwie, das eine und das andere ging nicht. Um meine Beziehung auf die Reihe zu kriegen, musste ich echt aufhören. Ich musste vorher aufhören zu trinken. Sonst hätte ich das nicht klargekriegt. Und es hat auch eine Weile gedauert, bis ich das normalisiert hat. Ich habe wirklich auch noch nach der Nüchternheit, nach der Nüchternheit. Was kommt nach der Nüchternheit? Die Erleuchtung. nachdem ich aufgehört hatte, habe ich noch eine ganze Weile gebraucht, um mich umzuerziehen, was meine Männerauswahl betrifft. So.
Was war sie denn?
Naja, also ich habe halt stoisch, ich habe nicht den gleichen Typ gedatet, aber schon, der musste halt schon so gewisse Voraussetzungen erfüllen. Er musste halt vor allem auf eine bestimmte Art nicht zu haben sein, das war wichtig. Also dass er immer irgendwie so emotionally unavailable ist, ne? Oder halt auch wirklich unavailable, also egal ja. Wie jetzt. Also es guten Drogenproblem zum Beispiel haben.
Super.
Oder in einem anderen Land wohnen oder halt ganz grundsätzlich sich nicht für mich interessieren.
Ja, das in einer immer. Beziehung mit wem anders sein.
Oh ja, genau, danke. Auch ein guter Punkt.
Gerne.
Ja. Oder halt irgendeine Art von künstlicher Distanz war immer gut. Und auch, also ich war so das klassische Opfer des Arschlochtypens. Also wo so nette Typen sich immer denken, so warum will denn die Frau, wieso belohnt die Frau denn diesen Arsch? Der sich nicht kümmert, der rücksichtslos ist, der, keine Ahnung, untreu ist und so nicht mal die simpelsten Kommunikationsregeln kennt. Und wieso will die Olle den haben? Ist doch echt ein Rätsel, ja. So jemand war ich ganz lange. Ja, meine Beziehungen hatten immer sehr, sehr viel mit Alkohol zu tun, mit Zusammentrinken, mit dem romantischen Bild davon. Also mit Drama, mit Machtspielen, diesen romantischen Bildern auch, vom Wein, von tränenreichen Trennungsszenen und wilden Versöhnungsszenen und so. Das war immer so mein Game. Aber nachdem ich dann aufgehört hatte zu trinken, war das leider nicht mehr so richtig tolerierbar. weil dann muss ich ja die negativen Gefühle davon sozusagen ohne Betäubung aushalten.
Mhm.
Und das ging dann irgendwie nicht mehr, ne? Also du kannst ja dann nicht mehr, kannst dir den Shit auch deinen Shit nicht mehr reinziehen.
Ja.
So, das wird halt schwieriger, weil du ja auch anfängst, dich selbst zu respektieren.
Ist schlimm. dieser Selbstrespekt. Ja. Plötzlich kann man sich nicht mehr behandeln lassen wie das letzte. Nee, aber ich kenne, also ist auch da dieses Gefühl so, oh Gott, tired of my own shit irgendwie. Ja. So, das kenne ich auf jeden Fall auch.
Ja.
Ja.
Ja, total. Und das, aber die Sachen, also dieser Lernprozess, das war so ein bisschen zeitversetzt, weil ich habe schon gemerkt, so ungefähr ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, war ich schon super tired of my own shit, habe aber immer noch instinktiv auf diese Typen reagiert, die genau das bedienen.
So ein Pavlov-Schiss.
Genau. Ich habe die immer noch super leicht auch identifiziert, also so typisch, so du bist in einen überfüllten Raum, gehst du rein und da ist er. Das ist er, der. Der ist Trouble. Der Vollidiot. Und der weiß es auch. Der ist auch. Yeah. Der sieht dich auch und denkt so, yeah, yeah, die.
Das Opfer.
Ja, die tanzt mit mir. also das hat immer noch funktioniert, dieser Arschlochradar. Aber der Wille oder meine Integrität war dann schon auch, oder der Selbstrespekt oder all diese positiven Dinge waren dann eben auch schon so stark, dass ich mit diesen Typen aber auch nicht mehr wirklich zusammen sein wollte oder dieses Spiel spielen wollte. So, das war so eine etwas verwirrende Zeit. Mhm. Und in der Zeit habe ich dann ja auch noch meine letzten weirden Dates gehabt. So. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einer Freundin, die immer noch in diesem Dating-Prozess ist und die auch anfängt, ihre Standards zu heben, sag ich mal, weil sie auch nüchtern wird. Und die meinte so, ja, was muss ich denn machen, so um sozusagen dieses Muster zu durchbrechen? Weil das ist es ja, das Muster, was sich immer wiederholt, dass du die falschen Typen aussuchst, meistens immer auf die gleiche Art falsch. Und ganz viel, bei mir war das auch so, ich kannte das Muster. Ich wusste, was die Mechanismen sind, aber ich habe es nicht geschafft, da rauszukommen. Also emotional. Ich habe halt immer noch, die Gefühle haben sich nicht verändert. Also dass ich diese Typen will, das hat sich nicht verändert. Und ich wusste, wen ich wollen soll. Nämlich so Typen wie mein Freund jetzt. So Typen soll ich wollen. Also Typen, die nett zu mir sind, die verantwortungsvoll sind, die das machen, was sie sagen. Und so, also einfach gute Männer. Das wusste ich, dass ich die wollen soll, dass die gut sind, aber ich wollte die nicht.
Mm.
So, ne? Also meine Reflexe sind da halt nicht angesprungen. Es sind halt die sind halt bei den Arschlöchern immer noch angesprungen. Und diese Freundin hat mich dann halt gefragt, weil ich da jetzt ja offensichtlich irgendwie den Durchbruch hatte, was sie denn machen muss. Und ich habe zu ihr gesagt, naja, du musst halt, das ist so ein bisschen ähnlich wie über die Sucht hinwegzukommen. Du musst halt erstmal gegen deine Instinkte leben, so. Also du musst halt Nein sagen zu dem, was du willst.
Mhm.
Und dann ändert sich ganz langsam das. Also dann wirst du halt langsam gesund. Du lässt halt das Gift weg für eine Weile, auch wenn es nervt und auch wenn du es eigentlich willst und wenn sich alles in dir danach sehnt, weil das halt auch so bekannt ist. Und irgendwie dieses Spiel irgendwie, du bist halt so gewöhnt an dieses Spiel. Aber das musst du halt erstmal einfach sein lassen, musst halt erstmal Nein sagen. Und das habe ich tatsächlich, das hat bei mir funktioniert. Das hat echt keinen Spaß gemacht. Das hat ein Jahr lang, war das richtig nervig.
Hast du dann gar niemanden gedatet oder nur immer dann so kurz und dann gemerkt, ah, okay, Duschback und dann aufgehört? Mhm. Oder?
Ja. Ja, ja. Also ich habe schon immer gedatet. Ich habe auch diese ganze Regel, also man sagt ja, man soll eigentlich ein Jahr in die Nüchternheit hinein nicht daten. Das habe ich ignoriert von Anfang an. Ich habe immer gedatet. Und ja, ich habe dann irgendwann, habe ich jedes Mal, wenn der Typ Anstalten gemacht hat, sich zum Arsch zu entwickeln oder eben diese Mechanismen angesprungen sind, es gibt ja oft diesen Moment, wo die, ich weiß nicht, also wie man das beschreiben soll, wo die Macht sich so verschiebt.
Ja.
Wo du, also du kannst diesen Moment immer identifizieren. Du bist in diesem Spiel, in diesem Tanz und du hast die Kontrolle. Du weißt irgendwie, der Typ interessiert sich, der läuft dir vielleicht ein bisschen hinterher. Oder du bist zumindest irgendwie so auf Augenhöhe, der findet dich interessant, du findest den interessant. Und irgendwann kommt der Moment, wo du merkst, du bist ein bisschen schwächer.
Mhm.
Und du wartest ein bisschen. Du wartest zum Beispiel auf eine Textnachricht oder so. Oder auf einen Anruf und der kommt nicht. Und dann ist es so, dass diese Machtverschiebung stattfindet. Und der Typ merkt das auch immer. Mhm. Und danach gibt es kein Zurück mehr im Prinzip. Dann geht es nur noch bergab. Also dann rettet es auch nichts mehr. Das ist der Moment, wo dann immer alle sagen so, ja, was meint er denn jetzt damit, wenn er das und das schreibt? Und dann das so zu dechiffrieren, irgendwelche Nachrichten mit deinen Freundinnen zusammen zu deuten. So, was könnte er jetzt damit meinen, wenn er schreibt, bis bald? Was? Und dann da stundenlang drüber reden und so. Das ist dieser Moment. Aber dann ist eigentlich schon alles gelaufen. So, dann so. Und da dann wirklich Ende, also da dann Schluss zu machen in dem Moment. Oder am besten natürlich schon vorher, das schafft man aber selten. Mhm. Genau, und das habe ich ein paar Mal gemacht. Habe ich wirklich ein paar Mal gemacht, so dass ich bis zu dem Moment gegangen bin, wo die Macht sich verschoben hat, dann aufgehört habe und ausgestiegen bin. Das ist jedes Mal, ist halt ein super anstrengender Prozess. So. Es ist jedes Mal anstrengend, aber es wird leichter, man wird schneller.
Ja, der Moment, wo sich Macht verschiebt. Ist auch, also das heißt sozusagen, in deiner jetzigen Partnerschaft kam einfach dieser Moment nicht?
Nee, also nee, der Moment kam nicht. Das gab's nicht. Also es gab kein Machtspiel mit dem. Das war von Anfang an machtspielfrei. Ich habe den auch online kennengelernt und ich habe den das erste Mal getroffen im letzten Sommer. Ich habe darüber auch einen Text geschrieben. Der war nicht mein Typ. Also der war, und ich wusste das schon vorher, ich habe da immer auch Witze drüber gemacht im Meeting, dass ich jetzt Leute daten muss, die nicht mein Typ sind, weil mein Typ ist ja offensichtlich nicht gut für mich. Also muss ich Typen daten, die nicht mein Typ sind, also die kontraintuitiv sind. Mhm. Und das war er. Der war kontraintuitiv. Also es war kein Typ, den ich jetzt irgendwie, wo sofort die meine, keine Ahnung, Armhaare sich aufgestellt haben oder der so im Dunkeln leuchtet. Also dieser klassische.
Ich habe gerade an Achselhaare gedacht. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie sich so deine Achselhaare so wie so kleine Antennen so. Ja, okay. Sorry, das muss ich kurz loswerden. Erzähl bitte weiter.
Das war ein Typ, der hat mich nicht auf die Art getriggert. Da war nicht dieses, oh mein Gott, den muss ich knacken. So war nicht so. Der war, ich mochte den von Anfang an total gerne. Und wir hatten einen guten Vibe. Wir haben uns über Selbstmord unterhalten, relativ schnell.
Witzig, er und mein Boy und ich auch.
Echt?
Das allererste Thema war, also quasi er kam in die Kneipe, wo wir uns getroffen haben und wie kam er denn dazu?
Meinte,
aber ja.
Heute war ich suizidal.
It's nein, so gar nicht, so mehr so generell.
Krass.
Das ist
it's a thing.
Ja, anscheinend.
Okay, schreibt uns, wenn ihr bei euren ersten Dates auch über Selbstmord geredet habt.
Doch, gerne.
Ja, doch, also ja, doch. Genau. Mhm. Genau, also wir haben über Selbstmord geredet und es war super lustig.
Ja, bei uns auch. Ja. Ja, ja.
Auch kontraintuitiv. Ja. Das war so ein, es war auch so ein Speed-Date, das waren 1,5 Stunden max tagsüber.
Mhm.
Kein Alkohol dabei. Wir haben uns auch über dieses Alkoholthema unterhalten, weil das habe ich ja immer sofort bei allen Dates dann immer klargestellt. So, ich trinke nicht und werde auch nicht und ist kein Thema für mich und so. Und es war für ihn okay. Und wir hatten einfach Spaß. Wir hatten Spaß und ich und es war, und der hat mir sofort geschrieben, nachdem wir uns verabschiedet hatten. Und hat nicht, also er hat mir auch sofort gesagt, dass er das toll fand und so und nett. Und dann haben wir uns nochmal getroffen, hatten wieder total viel Spaß und da war kein Machtspiel. So, wir haben uns einfach gegenseitig nett gefunden und toll gefunden und so. Und dann war er eine Weile weg, der ist dann in Urlaub gefahren. Und wir haben währenddessen immer geschrieben und Sprachnachrichten gemacht und hatten weiterhin Spaß irgendwie. Und als er dann wiederkam, das war das dritte Date, haben wir dann geknutscht. Drittes Date-Style-mäßig. Und dann war sofort, also das war es dann irgendwie. Mhm. Danach war, also das war sehr, also die Chemie hat ganz offensichtlich sehr gestimmt.
Mhm.
Und das war dann, es war wirklich ein Liebesrausch dieser Sommer. Also es war extrem und ich war davon so überrascht, weil ich immer, also ich habe immer gedacht, also ich hatte schon so auf dem Schirm, dass ich dieses toxische Männermuster durchbrechen möchte und dass ich gerne eine gesunde, erwachsene Beziehung hätte. Aber ich dachte immer, das bedeutet, dass es halt nicht so aufregend ist.
Mhm.
Also ich dachte, das heißt sozusagen, dass diese krassen, dramatischen, leidenschaftlichen Gefühle, dass es der Vergangenheit angehört. Dass es halt nicht mehr geht. Wie mit besoffen sein, so dass es einfach vorbei ist und dass die Beziehung, sozusagen die erwachsene Beziehung, die gute Beziehung halt schön ist und nett und respektvoll und so, aber halt nicht so aufregend und halt ein bisschen langweilig. So wie man halt immer sagt, so nett ist kleine Schwester von Scheiße. So letztendlich nicht erstrebenswert. Aber das war definitiv nicht so. Also es war echt der krasseste, also es war der höchste Rausch, der intensivste Rausch, den ich jemals hatte. Und es war gleichzeitig nichts daran irgendwie falsch. Also es hat nichts daran wehgetan. Es war nicht so ein Ding, wo man irgendwann so viel Schmerzen hat, dass man jede kleine Andeutung von Nettigkeit gleich als wahnsinnigen Liebesbeweis deutet. So. Sondern da tat einfach nichts weh.
Ja, es gibt ja diese, also ich kenne das Muster so ein bisschen aus einer vergangenen Beziehung von mir. Dieses, was du gerade gesagt hast, ist es so viel so doof, dass man so Kleinigkeiten sofort irgendwie groß macht. Mhm. Und auch, ich war relativ lange in meiner, also die Beziehung vor dieser, die ich jetzt habe, sozusagen, das waren 2,5 Jahre, das war mit einem Iren. Also die war eine Fernbeziehung nach Irland, den ich kennengelernt habe, als ich dort in der Kneipe gearbeitet habe und er Trinker in dieser Kneipe war. Und ja. Und er eine Kneipe, in der ich viel Zeit verbracht habe, er viel Zeit verbracht hat und irgendwann haben wir dort zusammen sehr viel Zeit verbracht. Und also und es war, ich bin oft mit so einem Ball von irgendwie Anxiety, Angst, wie auch immer, durch die Gegend gelaufen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe was falsch gemacht und er sagt es mir nicht. Oder ich werde so mit so Silent Treatment, also ist ja einfach mal, also ich war damals, ich habe in einer WG gewohnt, hatte irgendwie ein Zimmer und es gab dann Zeiten, wo wir uns quasi mein Zimmer geteilt haben und er hat irgendwie über 1-2 Tage quasi nicht mit mir geredet.
Oh Gott.
Und es hat mich so abgefuckt. Ja, klar. Also, und das hat eine ganze Weile jetzt auch gedauert, bis ich irgendwie gecheckt habe, also so, dass, bis ich mich dem auch wieder entwöhnt habe, dass wenn jetzt irgendwie Pide mir nicht zurückschreibt, dann heißt das nicht, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich jetzt bestraft werde. Mhm. Genau, also das war, und es war, also diese Beziehung zu diesem Iren, das war so, ich hab mich da irgendwie nicht draus lösen können. Und es war aber auch, glaube ich, eine Beziehung, die dadurch, dass es halt eine Fernbeziehung war und wir haben uns dann immer nur so, ein paar Tage immer so am Stück gesehen und haben sehr, einfach unfassbar viel auch zusammen getrunken. Und ich glaube, wenn wir, ich habe auch versucht zu reduzieren, aber ich habe mich halt zero unterstützt gefühlt, weil auch irgendwie das Einzige, was er auch machen wollte, ich habe immer mal wieder so versucht, so irgendwie was anzuregen. Das Einzige eigentlich, was er machen wollte, wenn er, das Rausgehen, war halt eigentlich immer in den Pub. Und da ist es halt schwierig, wenn ich irgendwie sage, so, ich will mal versuchen, eine Weile nicht zu trinken oder so, oder ich will reduzieren. Und dann, also, ja, und dann hängst du halt, also in Irland gibt es ja auch diese Rundenkultur, ne? Du sitzt mit 4, 5 Leuten am Tisch und einer bezahlt immer die nächste Runde. Und dann sitzt du da halt zwischen, weiß ich nicht, 4 mittelalten Männern, die natürlich auch nochmal einen besonderen Zug drauf haben, musst halt mithalten.
Ja.
Irgendwie. Und dann versuch da mal ein alkoholfreies Getränk dazwischen zu bezahlen. So. Und man zahlt ja auch sowieso die Biere der anderen und so und dann willst du dich da auch nicht rausnehmen und dann ist es ja blöd, wenn ich trinke dann eine Cola und muss aber das Bier der anderen bezahlen, dann trinke ich doch auch Bier. So irgendwie.
Ja.
Es war aber auch so, dass ich irgendwann war dieser Spannungszustand so stark in meinem Kopf, dass ich alles, was irgendwie negativ, in meinen Augen negativ war, ich dachte, okay, ich muss mich trennen. Und dann kam wieder was Positives, kam eine Zuneigungsbekundung, kam irgendwie, haben wir zusammen gelacht oder was auch immer. Der war auch sehr, sehr witzig, also war Comedian auch, das noch. dann war so wieder, okay, naja, vielleicht gebe ich dem Ganzen noch eine Chance. Und das war sozusagen diesem Zustand, war ich die ganze Zeit zwischen, okay, should I stay or should I go? So.
Boah, ja, das
und
stimmt.
Es ist interessant, dass es ähnlich ist wie mit dem Alkohol.
Ja.
Dieses Gefühl, diese Spannung, diese mentale Dissonanz und diese Spannung, alleine diese Spannung aufrechtzuerhalten, war so, so anstrengend.
Ja.
Und dann habe ich mich irgendwann getrennt und ich habe nie zurückgeguckt und ich habe ihn nie vermisst. Weil ich von dieser Spannung alleine schon so müde war. Und es hat so eine Energie in mir freigesetzt plötzlich.
Ja. Ey, das ist so interessant, dass es dieser Aspekt, dass es so ähnlich ist wie dieses, wie so eine Abhängigkeit, das ist so crazy, weil es ja voll die gleichen Mechanismen sind, die da laufen. Ne? Dieses Verhandeln auch.
Ja.
Dieses, wie du, was du auch für Energie aufwenden musst in so einer miesen Beziehung, dir selber zu verkaufen, warum das jetzt immer noch gut ist.
Ja.
Also, oder warum es genug ist.
Ja.
Warum es noch nicht schlimm genug ist. So.
Ja.
Ja.
Man hat noch nicht Rock Bottom.
Ja, genau.
Er hat mich noch nicht geschlagen.
Genau.
Oder was auch immer man sich dann so überlegt.
Genau. Das ist krass, ja.
Und das war tatsächlich für mich, also diese Beziehung und das Ende dieser Beziehung war für mich sehr prägend. Und ich habe danach auch so fast 2 Jahre oder so, erstmal war ich relativ männerabstinent, bis auf eine Affäre mit meinem damaligen Chef. Aber das ist eine andere
Geht
Geschichte.
Nicht.
Auf jeden Fall hat sozusagen ein Aha-Moment für mich beim Nüchternwerden war dieses Gefühl von diffuser Leere, was man hat, bei einem Kater zum Beispiel, schon wieder die Entzugssymptome sind. Und dass ich das beruhigen kann mit Alkohol. Das heißt, Alkohol nimmt mir die Gefühle, die es selbst erzeugt hat. Das auf einen Menschen übertragen ist einfach eine toxische Beziehung, ist eine abusive relationship so. Und dass ich so hart an mir gearbeitet habe, aus diesem Beziehungsmuster mit Männern rauszukommen, mir selbst auch genug zu sein und irgendwie mein Rückgrat zu behalten und gleichzeitig genau den gleichen Shit weiterzumachen mit mir selbst. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, fuck, nee.
Ja.
Warst du denn eher so Warst du eher so Dating-Girl oder warst du eher so Beziehungs-Girl?
Also ich dachte, ich wäre Sex-Girl. Ich dachte eigentlich immer, ich wäre Sex-Girl. Ich dachte, ich bin so cool. Ich brauche keine Bindung. Ich brauche heißen Sex und abgesehen davon Unabhängigkeit. Also die Affäre zu sein von jemandem, der in einer Beziehung ist oder verheiratet, fand ich immer super. Habe ich lange gemacht. Also ich habe das lange ausgereizt mit meinem Ex-Freund. Ja, also das war auch so ein Bild. Also so ein Bild, was ich mir von mir selber verkauft habe, dass ich das alles gar nicht brauche und dass ich diese ganze Heimeligkeit und dieses ganze Pärchen, Valentinstag, kitschig, romantisch und so, das brauchte ich alles nicht. Ich war cool und unabhängig. Und der Boss. Was definitiv absolut gar nicht so war, wenn ich dann. Also ich meine, ich war immer irgendwie Beziehungsgirl. Ich war immer sehr bindungsfreudig und sehr emotional und sehr. Ja, also ich wollte große Liebe eigentlich, aber das sich das selber einzugestehen, das wäre zu viel für mich gewesen damals, glaube ich. Also in meinen ganzen 20ern so. Und auch Anfang 30er wäre zu kühn gewesen. Ja, das wäre zu viel Wagnis gewesen. Und ich habe mir das ja auch selbst bewiesen. Also mit meiner Männerwahl habe ich mir das ja bewiesen, dass man lieber nicht auf einen Mann vertrauen sollte. Mhm. So. Also ich habe ja die Typen rausgesucht, mit schlafwandlerischer Sicherheit, denen man nicht vertrauen konnte. Hab mich von denen ja schlimm behandeln lassen. Die zweite Beziehung, die ich hatte, war echt traumatisch. Das war ein Typ, der, ich war 20 und als ich ihn kennengelernt habe, war ich 20 und er war 42. Mhm. Und das war, boah, also der hatte damals schon ein krasses Alkoholproblem und hat sich da auch gerade ein Kokainproblem zugelegt, zusätzlich noch. Und der war auf jeden Fall, der war total unberechenbar. Also ich wusste nie, ob der mich jetzt gerade über alles liebt oder ob er mich aus seiner Wohnung rausschmeißt.
Hat er gemacht?
Ja, der hat mich aus seiner Wohnung, der hat mich aus seinem Auto rausgeworfen während der Fahrt. Der hat,
was?
Der hat mir Sachen gesagt, der hat so Anfälle gehabt, so Wutanfälle. Das war so ein Choleriker, der so Wutanfälle gehabt und mir gesagt, du bist nichts, du kannst nichts und so, also so dramatisch, wo du auch denkst, so ist irgendwie fast lustig.
Fast.
Ja, fast. Also ich meine, im Moment war das hochdramatisch und alles, aber.
Ja, klar.
Aber auch so, ey, was für ein Würstchen. Aha. So was, der eine 20-Jährige braucht, um sich da irgendwie, um sich groß und stark zu fühlen.
Darüber zu erheben, ja.
Ja.
Wie lange ging das ungefähr?
So 2,5 Jahre aktiv. Und dann die Trennungsphase hat sich dann nochmal hingeschleppt über nochmal vielleicht 2 Jahre. Also der Typ hat mich wirklich, also traumatisiert, das weiß ich heute, dass es Trauma war, was der gemacht hat.
Das klingt auch gewalttätig.
Ja, das war auf jeden Fall. Also es gab eigentlich keine körperliche Gewalt, aber das war. Das war krass. Also das war der Auslöser für meine erste und einzige Panikattacke, die ich hatte. Das war der auch nachher noch nach der Beziehung noch hat es teilweise mich an den Rand einer Panikattacke gebracht, an seinem Haus vorbeizugehen. Mhm. Also so ein Ding war das. Das war einfach so ein, ja, ich weiß nicht, aber ich habe damals auch ich habe mir da selber ja auch die Schuld gegeben, weil ich bin ja freiwillig da geblieben, ne?
Ja, ich kenne den Gedanken von mir selber, aber natürlich, wenn man das hört von wem anders, dann sagt man natürlich, sag mal, also natürlich warst du da um Gottes Willen nicht schuld dran.
Nee, natürlich nicht.
Aber ich kann verstehen, dass man das, dass es sich aber so angefühlt haben kann. Also so, ich kenne den Mechanismus, sagen wir es mal.
Ja. Ja, das war schon so. Ich habe das noch nicht so richtig durchdrungen. Ich war da ganz offensichtlich süchtig nach irgendwas, weil ich habe auch, also ich wusste auch, ich leide und so. Auch während der Beziehung wusste ich, dass ich leide und ich habe dann, ich wollte mich auch trennen, aber ich konnte nicht. Konnte nicht, also ich habe es nicht geschafft und deswegen hatte ich irgendwann eine glorreiche Idee, ich schlafe jetzt mit seinem besten Kumpel, damit er mich verlässt.
Und hat es geklappt?
Hat geklappt, sein bester Kumpel war auch ein Arschloch und mit dem konnte ich mich super verbünden für eine Nacht, für diesen Zweck und das hat dann auch funktioniert und dann habe ich ihm das gestanden, eine Woche später und der hat mich nicht verlassen.
Shit. Da ist der Plan nicht aufgegangen. Nee,
hat er nicht gemacht.
Dabei war das so ein guter Plan.
So ein Spitzenplan.
Ich verstehe nicht, dass was hätte da hinten losgehen können.
Ja, voll, ne? Und da habe ich gelernt, was immer noch meine Regel ist, was immer zutrifft. Beziehungen überleben so ein Shit. Freundschaften nicht. Also er hat mit diesem besten Kumpel, ex-besten Kumpel dann auch nie wieder geredet. Aber er ist mit mir zusammengeblieben. Weil jetzt war ja geil, weil er konnte jetzt
und das immer über dich halten?
Genau. Das war richtig super, weil er hatte immer, also egal was war, wenn der Teller nicht in der Spüle, aus der Spüle rausgeräumt war, dann du hast mich ja betrogen. Also so ungefähr. Mhm. Du bist ja die Bitch. So.
Welchen Film wollen wir heute Abend gucken? Also du hast mich ja betrogen. Also ich würde sagen, ich darf aussuchen.
Ja, genau.
Boah.
Mann, ey.
Wichser. Ja. Und wie bist du dann da rausgekommen?
Ich habe es einfach gemacht, bis die Karre gegen die Wand gefahren ist. Irgendwann konnte ich halt nicht mehr. Und dann, das war so ein bisschen auch vielleicht so ähnlich wie das, wie als ich das erste Mal zu AA gegangen bin. Ich war dann in so einem dissoziativen Zustand, also in so einem Traumzustand und bin dann irgendwie, wann war denn das? 2008? Sommer 2008 war so ein ganz heißer Sommer, da bin ich dann geflüchtet aus der Stadt. Wir waren gerade irgendwie getrennt oder halb getrennt oder hatten gerade Streit, keine Ahnung, es war immer so ein Hin und Her. Und dann bin ich aus der Stadt geflüchtet und bin zu einer Freundin, also zu der besten Freundin meiner Mutter gefahren, nach Hamburg, zu ihr und zu ihrem Mann und habe da irgendwie ein paar Wochen gewohnt. Also ich habe die ein paar Wochen besucht. Die Freundin war gerade, die hatte gerade einen Unfall gehabt, die hatte so ein, ich weiß nicht mehr genau, die hatte sich irgendwie was gebrochen, die Hand gebrochen oder sowas. Und ich habe sozusagen mich ein bisschen ich habe ihr im Haushalt geholfen. So Kram, den sie nicht machen konnte, habe ich gemacht. Und habe dann mich abgeschottet von zu Hause und von meinem damaligen, von dem Typen. Und habe da irgendwie so den ganzen Tag, während die Freundin arbeiten war und ihr Mann weg war, auf der Wiese gelegen und geweint so. Und ich habe Eat, Pray, Love gelesen.
Ah ja.
Das lag da so auf dem Tisch rum, da habe ich Eat, Pray, Love gelesen. Das hat mich irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen inspiriert oder mir so einen Funken gegeben, keine Ahnung. Und habe da 3 Wochen lang geheult und bin so zusammengefallen. Und als ich dann wiedergekommen bin, habe ich zu meiner besten Freundin damals gesagt, mit der ich auch zusammen gewohnt habe, ich suche mir jetzt ein paar Lover, die mich ablenken, die mich kurieren.
Moment, aber die Beziehung war schon...
Die Beziehung war irgendwie so, das war unklar.
Okay, also hast du ihn quasi geghostet, mehr oder weniger, oder?
Nee, ich hab auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch in seinem Laden gearbeitet. Der hatte eine Bar, das war ein Barbetreiber. Boah, ey, lasst euch nicht mit Barbetreibern ein.
Oder niemals. Mit euren Chefs.
Oder mit euren Chefs, genau. Barbetreiber, da habe ich echt, also da habe ich nur schlechte Erfahrungen. Das sind alles Wüstlinge.
Wüstlinge.
Glaubt mir.
Das sind unhöfliche Zeitgenossen.
Ja, genau. Als ich wiederkam, habe ich dann tatsächlich das gemacht, was ich damals für das Effektivste gehalten habe. Nämlich, ich habe mir ein paar Männer klargemacht, die sich rund um die Uhr um mich kümmern. Also ich würde das heutzutage nicht empfehlen so, aber es hat gewirkt. Ich habe Typen mir gesucht, die... also Lover, die Lover waren, die mir gesagt haben, wie toll ich bin, wie schön ich bin, wie süß ich bin, so die mir irgendwie Blumen geklaut haben im Vorgarten und so, mit denen ich keine komplizierte Beziehung hatte so und hatte drei zeitlang und ich hatte einfach dann ein paar Monate lang keine Zeit mehr für diese Beziehung.
Mhm.
Und das war's dann letztendlich. Das hat mich rausgeholt aus dieser Spirale.
Ja.
Ja, wie gesagt, das wäre eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, aber das hat eben damals funktioniert.
Ja, es ist halt, ja gut, also man würde ja auch wahrscheinlich nicht empfehlen, überhaupt erst in diese Beziehung reinzugehen.
Ja.
Es gibt auch viele Beziehungen, also es gibt auch, ich hatte auch Beziehungen, wo ich, die ich jetzt nicht auch empfehlen würde. es bräuchte so ein Rating irgendwie auf Tinder oder so, dass also so ein rate the man oder so, keine Ahnung.
Ja, so. Man sollte, also, wie beim Job, man sollte so Zeugnisse ausstellen.
Ja.
Das wäre geil. Und die sich dann vorlegen lassen.
Mhm. Aber sie dürfen negativ sein. Beim Job darf es ja nicht. Wobei, er hat sich stets bemüht, ist natürlich auch irgendwie.
Genau, da gibt es auch so Floskeln.
Mhm. Ja. ja, krass, aber also, dass du da. Naja, du hast halt irgendeine Strategie gefunden, da rauszukommen. So. Mhm. Und das ist. Also, so, ich würde sagen, jetzt meine letzte Beziehung, das war lange nicht so krass. Aber ich kann halt das Gefühl verstehen, in was drin zu sein, aus dem man irgendwie nicht rauskommt. Mit so einer diffusen Angst auch. Also ich hatte ja nichts vor ihm zu befürchten. Also so, oder also körperlich oder irgendwas so. Da hing ja nicht mein Leben dran an dieser Beziehung. So, ne? Also wenn ich mir das jetzt ganz rational überlege, wovor hatte ich denn so Angst? Mhm. Aber ich meine, man kann auch fragen, wovor hatte ich so Angst, mit dem Alkohol aufzuhören? Ne? So, also ich glaube einfach der Moment, als ich dann Schluss gemacht habe, das war einfach so, ich war so müde. Ich war einfach so tired of your shit.
Mm.
So, und das glaube ich, und ich glaube, der Moment, es gibt dann irgendwann so einen Moment, wenn man Glück hat, in dem man sich dann irgendwie, in dem man merkt, so, ich habe da gerade irgendwie keine Zeit mehr für, ich habe doch keinen Kopf mehr für.
Mm.
Und ich finde es super krass, weil es, also ich habe auch in der Vergangenheit einfach sehr, sehr viel Zeit mit irgendwie so Männern, also mit gedanklich auch, ja, damit verbracht.
Headspace.
Ja. Es ist unfassbar, wie viel Kram man eigentlich hätte machen können. Ich hätte 5 Sprachen lernen können, ja, in der Zeit.
Oh Gott.
Hätte,
ja,
programmieren lernen können.
Ja.
Gut, habe ich auch. Aber ich hätte alles Mögliche lernen können. Während ich da irgendwie mir darüber Gedanken gemacht habe, ob meine Emotionen jetzt berechtigt sind oder nicht gegenüber irgendeinem Typen.
Ja.
So.
Ja. Ja, das finde ich auch, das denke ich mir auch oft so. Gerade so Frauen in ihren 20ern, so wenn die mal ihre Energie davon weglenken würden, obwohl ich weiß nicht, vielleicht machen sie das ja inzwischen auch, keine Ahnung. Es gab ja Lena Dunham in der Zwischenzeit und so, und Lori Penny oder keine Ahnung. Vielleicht machen die das mittlerweile, ich hoffe das. Aber wenn diese ganze Energie mal freigesetzt werden würde für sinnvolle, konstruktive Sachen.
Revolution
zum Beispiel. Das wäre echt, also, und auch an was für Typen das verschwendet wurde.
Ja.
Was für Typen das? Ich meine, und dieser Typ, diese Beziehung, die ich habe, das ist ein Typ, mit dem ich jetzt keine 3 Minuten mehr reden würde.
Mhm.
Nach 3 Minuten wäre ich fertig damit.
Mhm.
So, das wär langweiligster, vielleicht bisschen amüsanter, aber nicht der Rede werter Bullshit heutzutage. Mhm. So, nicht, also kein Gedanke wert. Und da habe ich bestimmt 3-4 Jahre meines Lebens drüber nachgedacht.
Ja.
Über diesen Typen.
Ja. Und ich glaube, und das ist halt auch. Also ich glaube, Alkohol hilft halt dabei, unfassbar. Mhm. Also das in solchen Konstrukten zu bleiben.
Ja.
Also so ein Stück weit sich in Angepasstheit zu saufen, seinen eigenen Emotionen nicht mehr trauen zu können, sich selbst nicht zu trauen, dass das, was man fühlt, richtig ist, also valide ist, es wert ist, gehört zu werden. Dass man das überhaupt erstmal wahrnimmt, was man da fühlt, dass man vielleicht Wut fühlt, bevor man sozusagen ja so eine Spannung dann wegtrinkt.
Mhm.
Also, und ich glaube, das ist auch ein Ding beim Nüchternwerden, ist einfach, dass es sehr viel schwieriger ist, in schlechten Beziehungen zu bleiben.
Ja.
Und sehr viel schwieriger in Beziehungen von Menschen, die sich sehr, sehr viel von einem nehmen, ohne sozusagen Respekt vor der Integrität der Person zu haben, ja, also von einem selbst so.
Ja, die Bullshit-Toleranz sinkt enorm, wenn man nüchtern ist.
Mhm.
Das ist so, das ist echt eine, das Und da erstaunlicherweise musste ich da gar nichts für machen. Ich musste einfach aufhören zu trinken und dann habe ich einfach diese ganzen Lieblosigkeiten und so, das habe ich einfach nicht mehr tolerieren können. Das ging gar nicht mehr. Selbst wenn ich da jetzt noch das noch versucht hätte, es ging gar nicht mehr.
Mhm.
So, weil ich selber so ein nettes Gefühl zu mir entwickelt habe.
Ja.
Das ist halt, das geht halt einfach nicht mehr.
Ja, wenn man halt irgendwie okay mit sich ist,
ja,
dann ist halt auch, ich sag mal so, verlassen werden von einem Douchebag ist dann halt nicht mehr so die übelste Katastrophe.
Ja.
Voll. Ja, krass.
Rennt euch von euren Duschbags. Wirklich. Je früher, desto besser.
Ja, außer sie sind nett. Also außer sie sind wirklich gute Leute.
Aber gute Duschbags? Ne?
Nein, ja, keine guten. Ach so, nein. Trennt euch von Duschbags. Ja.
Trennt euch von ja, allen Duschbags.
Von allen Duschbags. Trennt euch von Leuten. Ist jetzt natürlich gefährlicher Lebensratgeber. Ich probiere es trotzdem. Trennt euch von Leuten, bei denen ihr, wenn euch eine Freundin von den Mechanismen erzählen würde, in denen ihr euch befindet und es würden bei euch Alarmleuchten angehen, trennt euch.
Mhm.
Weil es, ihr, man, niemand, ich weiß, klar, niemand kennt ihn so, wie ihr ihn kennt. Und wenn man so zweit ist, ist er ja auch ganz anders und er kann auch ganz anders sein und er kann total nett sein. Und das ist nämlich genau das Ding bei diesen Douchebags, dass man, die können total nett sein.
Wenn sie müssen.
Wenn sie
merken, müssen, dass ihnen die Fälle davon schwimmen, dann können die alle wahnsinnig nett sein. Aber auch dann, nur dann.
Und so, es ist ein guter Test, seine Grenzen zu zeigen und durchzuziehen. Und wenn dann jemand wütend wird, dann weiß man auch, okay, der profitiert halt davon, dass du keine Grenzen hast.
Mhm, ja. Und echt ein gutes Zeichen ist dieses Gespräch mit der Freundin. Also wenn ihr euch selber sagen hört, sowas wie, ja, der kann aber auch, der ist sonst so nett und das war vielleicht eine Ausnahme und ansonsten ist er ja gar nicht so. Wenn ihr solche Sachen sagt, ist wahrscheinlich ein Duschbeck.
Mhm.
Ja. Ist wirklich so. Ist leider ja, so.
Wir sollten Liebesratgeber, sollten einen neuen zweiten Podcast aufmachen.
Ja,
Liebesratgeber.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ich fühl mich ja jetzt so. Also jetzt habe ich echt Probleme, mich zurückzuhalten mit Liebesratschlägen, weil ich selber die absolut beste Beziehung überhaupt habe. Ich habe den heiligen Gral gefunden. Leute, wenn ihr wissen wollt, was eine gute Beziehung ist, fragt mich, ich weiß es. Es ist so gut und es ist so einfach. Ja.
Eine Freundin von mir meinte auch mal, als ich von meinem Typen erzählt habe, meinte sie so, hey krass, das ist doch eine Urban Legend.
Genau.
Ich meinte so, okay, er ist irgendwie Einhorn, nett und cool und emotionally available und
ja,
überhaupt available und ja.
Aber das Krasse für mich ist ja gar nicht, dass es diese Typen gibt. Ich wusste immer, dass es die gibt. Mhm. Das Krasse ist, dass ich auf die abfahre. Also jetzt
nicht auf alle.
Aber, dass ich auf so jemanden abfahre, das ist echt crazy.
Hoffentlich habt ihr gute Beziehungen.
Ja.
Das wäre schön.
Ja. Hört den Song Express Yourself von Madonna. Das könnt ihr euch mal anhören. Das ist cool. Das ist ein gutes Lied für. Also da ist eigentlich alles drin über wie eine Beziehung sein sollte, meiner Meinung nach.
Okay. Das ist doch ein Schlusswort.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr findet unsere Blogs unter datesonthedrinks.com und richtignice.com. Folgt Soda Club auf Instagram unter sodaclub.podcast. Schreibt uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Und wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung hinterlasst, freuen wir uns. Bis bald im Soda Club.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.